Liebe Gemeinde, ich heiße euch herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Gottesdienst, den wir hier miteinander feiern. Leider ganz ohne Musik, nur die Predigt und nachher noch ein paar Ansagen. Vieles fehlt in dem, was wir hier normalerweise in der Gemeinde feiern zusammen. Und ich freue mich darauf, wenn wir das bald wieder tun können, dass wir uns wieder hier treffen können. Wir sind nur ganz wenig Leute hier, das Technikteam und Jürgen und ich sind hier, weil wir diesen Gottesdienst miteinander hier gestalten wollen. Aber wir freuen uns darauf, dass ihr bald wieder hier seid und wir zusammen hier Gottesdienst feiern können, weil wir einfach in der letzten Woche haben es halt schon einiges an Eindeutung gegeben, dass da sich einiges ändern wird bald und wir hoffen auch, dass Gottesdienste bald wieder gefeiert werden können. Und dann können wir hoffentlich bald hier wieder zusammen miteinander Gottesdienst feiern, darauf freuen wir uns. Jetzt werde ich gleich eine Predigt halten, die ihr hoffentlich fröhlich verfolgen könnt. Und vorher möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir uns ausrichten können auf dich. Und ich bete, dass du jetzt einfach diese Predigt segnest. Ich bete, dass du einfach das, was du mir aufs Herz gelegt hast, gebrauchst, damit einfach dadurch Hoffnung, Glaube und Liebe entsteht in uns allen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns verbindest jetzt als Gemeinde, wenn wir so miteinander auf diese Art und Weise verbunden sind, über Video, über CD. Und ich bete, dass du diese Zeit segnest. Amen. Corona-Krise, schon seit einigen Wochen. Wir sind ja jeden Tag mit diesem Thema auf irgendeine Art und Weise konfrontiert. Dass der Friseur nicht besucht werden kann, ist sicherlich dabei das kleinste Problem. Auch wenn die Haare wachsen und wachsen. Aber so ein Grundgefühl der Angst bestimmt irgendwie unser Leben, weil wir plötzlich mittendrin sind in der Gefahrenzone. Die Grenzen sind geschlossen worden, das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Die ganzen Kinder und Jugendlichen können nicht mehr zur Schule, die ganz Kleinen können nicht mehr in die Kitas. Das Leben ist irgendwie auf den Kopf gestellt. Und das schürt bei vielen Menschen Angst und Panik. Angst ist ja so dafür da, so als Gefühl in uns angelegt, um uns vor Gefahren zu bewahren. Und deswegen ist es auch normal, dass wir solche Emotionen erleben. Vielleicht ganz besonders, wenn wir Teil einer Risikogruppe sind. Da sind dann auch so diffuse Ängste in uns vielleicht. Wie geht das alles weiter? Wir hören, dass unsere Wirtschaft sehr stark darunter leidet, dass es Rezessionsängste gibt. Bei dem einen oder anderen ist vielleicht so eine Apokalypse-Stimmung da, dass da wirklich jetzt so die schlimmen Dinge der Endzeit passieren. Und auch wenn in Deutschland, Gott sei Dank, vieles sehr gut gelaufen ist, auch von der Politik her, wenn man so auf die weltweite Situation schaut, stellt man sich da auch hier und da die Frage, was Menschen dort so bewogen hat, in dem, was sie da so kommuniziert haben, auch von Politikern auf der weltweiten Bühne, war da einiges sehr erschreckend. Und diese Angst, die kann man auch nicht einfach wegzaubern, weil das würde bedeuten, dass wir die Realität leugnen müssen. Wer jetzt Angst hat, der ist einfach nur ehrlich. Natürlich macht man sich in so einer solchen Situation Sorgen und Angst. Aber irgendwann ist es auch wichtig, dass man die Aufmerksamkeit wieder auch auf andere Dinge richtet, weil sonst frisst uns diese Angst auf. Ein weiteres Gefühl ist die Einsamkeit. Für viele ist diese Einsamkeit in der aktuellen Isolation durch die Corona-Krise eine ganz neue Erfahrung und für andere eine Zuspitzung in ihrer aktuellen Lebenslage. Einsamkeit hat mit einem fehlenden Vertrauen in die Beziehung zu anderen Menschen, aber vor allem in die Beziehung zu sich selbst zu tun. Es ist ein Gefühl von Einsamkeit in dem einen oder anderen vielleicht, was jetzt noch verstärkt wird. Man ist selber unsicherer. Vielleicht fehlt einem immer mehr der Kontakt zu Menschen. Wir Menschen sind auf Beziehungen angelegt. Das ist schon am Anfang der Bibel so beschrieben. Da sagt Gott, als er einen Menschen geschaffen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also schon von Anfang an ist der Mensch auf Beziehungen angelegt. Und die aktuelle Situation führt dazu, dass Menschen einsam sind und einsam mehr sind. Das andere Thema, was uns alle betrifft, ist das Thema Krankheit und Tod natürlich. Das ist ja das Hauptthema. Krankheit und Tod sind angstbesetzte Themen. Wir sorgen uns dabei nicht nur um unsere eigene Gesundheit, sondern auch um die unserer Familien und Freunde. gerade bei der Ungewissheit darüber, wie schwer eine Erkrankung ist und wann sie wen treffen könnte, neigt zu sehr starken Ängsten. Das ist die Realität. Ja, die Situation, die Lebensumstände sind nicht schön gerade, muss man ganz ehrlich so sagen. Und dass der eine oder andere so düstere Aussichten da so vor sich sieht, ist einfach Realität. Und trotzdem noch einmal, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und ich glaube, dass es wichtig ist und dass die Bibel uns das lehrt, dass in uns Gott so eine Trotzdem-Kraft entfaltet. Trotzdem etwas dem entgegenzustellen. Man kann das wunderbar in der Biografie von Viktor Frankl nachvollziehen. Dieser Mensch, der als Jude im KZ gelebt hat, der gesagt hat, dass man auch, wenn die Umstände schlecht sind, eine Haltung dazu gewinnen kann, dass man trotzdem eine positive Einstellung zum Leben behält. Das ist die Freiheit, die jeder Mensch hat. Die Freiheit, sich selbst zu entscheiden. Wohin richte ich meine Aufmerksamkeit? Er sagt in seiner Biografie, die diesen Aspekt seiner Geschichte beleuchtet, trotzdem Ja zum Leben sagen, die geistige Freiheit des Menschen, die man ihm bis zum letzten Atemzug nicht nehmen kann, lässt ihn auch noch bis zum letzten Atemzug Gelegenheit finden, sein Leben sinnvoll zu gestalten. Also ja, die Aussichten können finster und düster sein und trotzdem ist unser Leben sinnvoll. Ich kann zum Beispiel in der Zeit jetzt, in der Corona-Krise, nur auf das schauen, was ich nicht mehr kann, was ich alles nicht mehr darf und welche Einschränkungen es gibt. Oder ich kann mich freuen über das, was ich noch an Lebensperspektive habe, wo ich noch Freiräume habe, was ich noch gestalten kann. Und es ist die Frage, auf was richte ich meine Aufmerksamkeit? Auf das, was ich alles nicht mehr geht? Oder richte ich meine Aufmerksamkeit auf das, was ich auch noch alles an Möglichkeiten habe? Zum Beispiel, was für ein Segen ist es, dass wir elektronische Möglichkeiten haben, dass wir noch miteinander telefonieren können, dass wir solche Videomöglichkeiten haben, dass wir auf diese Art und Weise miteinander in Kontakt sein können. Das sind alles Dinge, darüber kann man sich auch freuen. Und damit hat man nicht gesagt, die Realität ist jetzt nur noch rosarot. Diese geistige Freiheit, die ist da. Und als Christen haben wir ein wunderbares biblisches Vorbild. Die meisten denken wahrscheinlich jetzt Jesus, ist auch nicht schlecht, aber die meine ich in dieser Predigtreihe nicht, die wir jetzt starten sollen, sondern wir wollen jetzt auf Paulus schauen in den nächsten Wochen. Paulus, der uns prägen soll, der uns ein Vorbild sein soll. Wir haben auf jeden Fall alle eine Prägung. Jeder Mensch hat eine Prägung. Die Psychologen können darüber ganz viel sagen, über die Herkunftsfamilien, die Eltern oder was die Kultur oder die Gesellschaft so mit uns macht, wo sie die Prägung in uns hinterlässt. Wir wollen uns aber in den nächsten Wochen nicht davon prägen lassen, sondern wir wollen uns von Paulus prägen lassen. Der soll Vorbild sein. Und das griechische Wort Vorbild ist Prägestempel. Also wir wollen uns von seinem Umgang damit etwas abschauen und sagen, okay, wenn das bei Paulus geklappt hat, dann wollen wir uns das übernehmen, dann möchten wir das als Angebot verstanden wissen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Paulus, der hat eine sehr schwierige Situation erlebt und der Philipperbrief, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen wollen, weiß darüber einiges zu berichten. Seine Lebensumstände sind ganz furchtbar eigentlich. Und erwartbar wäre, dass Paulus ein Lamento beginnt, ein Klagelied. Oh, mir geht's so schlecht und ich bin in Gefangenschaft und ich bin geschlagen worden und gefoltert worden. Das würde jeder verstehen und würde auch jeder sagen, ja, das ist doch wirklich schlimm. Aber das passiert nicht. Da passiert eigentlich eine große Überraschung. Paulus spricht dort hauptsächlich über ein Thema und das ist die Freude. Paulus freut sich in dem Brief die ganze Zeit. Und deshalb haben wir die Predigtreihe folgendermaßen überschrieben. Und das Thema dieser Predigtreihe heißt Überrascht von Freude. Darum soll es gehen. Der Philipperbrief ist einer von den Gefangenschaftsbriefen, also einer der Briefe, die Paulus aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Man weiß nicht genau, ob er den in Rom, in Caesarea oder Ephesus geschrieben hat. Ich gehe davon aus, dass der Römerbrief, dass es in Rom war. Aber Fakt ist, es geht ihm einfach nicht gut. Seine Umstände sind nicht rosig. Er ist gefangen, Er weiß nicht, ob er weiterleben darf. Es könnte sein, dass er sterben muss. Sein Begleiter Epaphroditus, der war sehr, sehr, sehr schwer krank in den letzten Wochen gewesen, war dem Tod nahe gewesen. Er sagte über Epaphroditus dort, der war mein Mitarbeiter und Mitstreiter und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Also ein Mensch, der ganz da an ihm dran war, dem ging es furchtbar. Und er selber, Paulus, war noch in Ketten gewesen. Und was erwartet man, wenn da jemand solche Umstände hat? Natürlich Tränen, Angst, das wäre eigentlich logisch, aber er schreibt ein Manifest der Freude. 16 Mal kommt das vor. 16 Mal freut er sich, also das benutzt das Wort freuen oder Freude. Und das sind nicht die Umstände, an denen er sich freut, das wäre ja zerbrechlich. Wenn man einen Brief schreibt, weil man so toll verliebt ist, dann freut man sich, das ist verständlich. Wenn ich mich dann einsam fühle, dann bin ich traurig, das ist auch verständlich. Oder wenn es mir gut geht, dann freue ich mich. Oder wenn es mir schlecht geht, dann habe ich Depressionen. Wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, dann freue ich mich. Wenn ich meinen Job verloren habe, dann liege ich in Trauer. Das ist alles in Ordnung. Diese Gefühle entsprechen ja der Realität. Sie dürfen auch sein und das ist auch normal. Ich finde es schlimm, wenn wir als Christen an der Stelle vielleicht manchmal auch etwas weltfremd reden, dass ein Mensch von außen es kaum versteht. Aber im positiven Sinne weltfremd zu sein, wie Paulus das hier anbietet, das wollen wir mal versuchen, dem so ein bisschen nachzugehen. Ich glaube, wir können das lernen, positiv weltfremd zu sein, weil es eine andere Realität gibt, außer die rein sichtbare Realität. Paulus sagt ihr in diesem Brief nachvollziehbarerweise, ja, die Umstände sind nicht gut. Und Paulus wusste etwas zu berichten, auch aus seinem Leben über Schmerzen, über Angst, über Verfolgung. Wenn man da im 2. Korintherbrief an einigen Stellen mal ein bisschen nachliest, da ist da einiges davon zu sagen. Aber das ist eben nicht alles. Paulus bietet immer wieder an, ich habe meine Ausrichtung auf Christus hin ausgerichtet, auf Jesus. Und das hat sehr praktische Folgen, nämlich, dass ich mich freuen kann. Und diese Freude ist nicht irgendwie mit den Umständen verknüpft, sondern mit Christus. Ich kann mich an Jesus Christus, dem Auferstandenen, kann ich mich freuen und an der Gemeinschaft mit ihm. Und das macht nur Sinn, wenn Ostern wirklich passiert ist. Das haben wir letzte Woche gefeiert, Ostern. Wenn das nicht wirklich passiert wäre, dann wäre Paulus ein Depp. Dann wäre das nur Schwachsinn, was er dort von sich gibt. Überrascht von Freude also. Das Thema der heutigen Predigt ist unnachgiebige Freude. Wir werden heute quasi den Einstieg in diesen Brief tun. Unnachgiebig, das bedeutet ja im Wirtschaftsleben oder in der Diplomatie, dass man kein Stück zurückgeht. Wenn man so zum Beispiel versucht, in einem Geschäft so nochmal zu handeln oder in der Diplomatie noch irgendwas rauszuschlagen und das funktioniert nicht. Mein Gegenüber ist unnachgiebig. Der ist vielleicht sogar stur oder knallhart, würde man vielleicht sagen. Der ist zu keinem Zugeständnis bereit und so ähnlich ist Paulus auch. Er sagt, die Umstände von außen, die mir ein Leben zerquetschen wollen, die mir das Leben nehmen wollen, die mir die Freude nehmen wollen, ich lasse es nicht zu. Freude dominiert mein Leben, weil ich es will. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Ich will mich freuen und ich werde mich freuen. Das sagt er an einer Stelle ganz prominent. Paulus beginnt seinen Brief an die Philipper schon mit diesem Thema. Ich fange mal an vorzulesen, Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Paulus betet hier also für die Gemeinde, mit denen ihn eine lange Geschichte verbindet. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet. Er war auf seiner Missionsreise unterwegs gewesen in Asien und dann hat er durch einen Traum den Impuls bekommen, nach Europa zu kommen und hat die Gemeinde in Philippi gegründet. Die erste gläubige Person dort war eine Frau, Lydia, die Purpurhändlerin. Und dann ist er durch bestimmte Umstände ist er ins Gefängnis gekommen dort. Ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte. Und er ist gefoltert worden und hat nachts dort im Gefängnis Gott angebetet. Und das Gefängnis gab dann ein Erdbeben und der Gefängniswärter ist auch in der Nacht zum Glauben gekommen, weil Paulus eben nicht geflohen ist, obwohl er die Chance dazu gehabt hätte. Paulus hat dort auch schon die Chancen genutzt, Menschen das Evangelium zu sagen, in ungewöhnlichen Situationen. Es ist eine Gemeinde entstanden in Philippi und diese Gemeinde hat ganz lange ihn unterstützt. Und Paulus spricht hier von dieser Freude, Vers 3, geht es weiter, für eure Gemeinschaft am Evangelium. Gemeinschaft ist wirklich diese Anteilnahme, Koinonia, das griechische Wort. Das ist der Akt des Teilens in einer Aktivität. Oder die Gemeinschaft, ganz enge Verbindung. Das war das, was sie miteinander hatten. Es war eine Bewegung hin zum Evangelium. Gemeinschaft, es war nicht einfach nur etwas Passives, was die Philipper hatten, so nach dem Motto, ja, ihr habt Teil am Evangelium, indem ihr einfach nur an mich denkt, sondern er hat gewusst, sie kämpfen gewisserweise mit ihm. Sie sind hingezogen zum Evangelium. Das ist auch das, was der Urtext hier ausdrückt. Eine aktive Gemeinde, die an dem Geschehen von Paulus Anteil nimmt, die für ihn betet, die ihn unterstützt, die seinen Mitarbeiter Gastfreundschaft gewährt. All diese Dinge, sie sind mit dabei, sie unterstützen ihn. Vom ersten Tage bis heute, sagt er. Also seit der Gemeindegründung waren sie verbunden, eben in diesem einen Ziel, die frohe Botschaft, diesen gemeinsamen Auftrag, ja, umzusetzen, dass die frohe Botschaft weitergeht. Und das macht Freude. Das ist das, was uns hier in der Gemeinde verbindet. Uns verbindet der Glaube an Jesus und dieser Auftrag, den er uns gegeben hat. Warum sollten sonst Menschen aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen sozialen Schichten zusammenkommen, wenn es da nicht eine Verbindung gibt in Christus, der uns einen gemeinsamen Auftrag gibt? Und wo wir einen gemeinsamen Auftrag haben, sind wir gemeinsam leidenschaftlich unterwegs. Das war auch am Anfang schon so, dass Gott nicht einfach nur die Menschen zusammengestellt hat, so jeder für sich, sondern er hat ihnen gemeinsam einen Auftrag gegeben. Da heißt es in der Schöpfungsgeschichte, Gott segnete die Menschen und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier und so weiter und so fort. Auch da ein gemeinsamer Auftrag. Es verbindet Menschen einfach, wenn man gemeinsam etwas schafft, wenn man gemeinsam etwas erreichen kann. Und das ist etwas, was die Gemeinde damals verbunden hat mit Paulus. Und was uns als Gemeinde verbindet. Wir sind unterwegs in dieser Mission, in dieser Sendung von Jesus selbst. Diese Gemeinde ist auch in dieser schweren Lage mit ihm verbunden. Vers 7 und 8. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe. Paulus wird hier sehr, sehr persönlich. Die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Paulus sagt, liebe Gemeinde, ihr seid in meinem Herzen. Ich trage euch in meinem Herzen und ich bin so mit euch verbunden, auch jetzt in dieser Gefangenschaft. Paulus ist eben nicht allein im Gefängnis, nicht allein in der Gefangenschaft. Er hat vor vielen Jahren in diese Gemeinde sehr viel investiert, in die Beziehungen dort. Und sie sind verbunden, sie sind im Geist miteinander verbunden gewesen. Er war zwar im Gefängnis körperlich, aber im Geist waren sie miteinander verbunden. Im Geist war Paulus nicht allein. Auch da wieder ein eindrucksvolles Beispiel von Viktor Frankl, der auch diese geistige Dimension des Menschen betont. Ein Mensch ist in der Lage, im Geist außerhalb von Zeit und Raum zu sein. Das bedeutet also in gewisser Weise, sich in einen Menschen hineinzuversetzen, in die Beziehung hineinzufühlen mit einem Menschen, auch wenn er gerade körperlich nicht da ist oder wenn er vielleicht zeitlich nicht da ist. Er beschreibt das auch aus seiner Zeit, wo er im KZ war, wo er an seine Frau gedacht hat. Ich zitiere mal aus seiner Biografie. Während wir kilometerweise dahin stolperten, im Schnee warten oder auf vereisten Stellen ausgleiten, immer wieder einander stützend, uns gegenseitig hochreißend und vorwärts schleppend, fällt kein Wort mehr. Aber wir wissen in dieser Stunde, jeder von uns denkt jetzt an seine Frau. Aber mein Geist ist jetzt erfüllt von der Gestalt, die er in einer unheimlich regen Fantasie festhält, die ich früher im normalen Leben nie gekannt hätte. Ich führte Gespräche mit meiner Frau. Ich hörte sie antworten. Ich sehe sie lächeln. Ich sehe ihr fordernden und ermutigenden Blicke. und leibhaftig oder nicht, ihr Blick leuchtet jetzt mehr als die Sonne, die soeben aufgeht. Das ist auch das, was Paulus deutlich macht. Ich denke an euch. Ich führe gewissermaßen Gespräche mit euch. Ich fühle mich von euch ermutigt, weil ich in einer Beziehung mit euch bin, außerhalb von Zeit und Raum. Paulus wusste, dass die Gemeinde für ihn betet, dass sie an ihn denkt, dass sie ihn sogar finanziell unterstützt. Und deswegen hat er sich mit ihnen verbunden gefühlt. Da ist eine Verbundenheit da. Und das, liebe Geschwister, das, liebe FCG, das, liebe Freunde der FCG, das kann uns verbinden. Dass wir aneinander denken, dass wir füreinander beten. Wir haben diesen gemeinsamen Auftrag. Darüber haben wir im letzten Jahr in vielen Predigten gesprochen, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Wir haben viel über den Missionsauftrag Jesu gesprochen. Und wir haben gemeinsam diesen Auftrag, das Gebot, den Nächsten zu lieben, Gott zu lieben von ganzem Herzen, den Nächsten zu lieben, die frohe Botschaft weiterzusagen und ja, einzuladen, Menschen einzuladen, Teil dieser Familie Gottes zu werden. Und uns bewusst, wir sind nicht die einzig selig machende Kirche, aber wir sind ein Teil von dem Leib Christi in Oldenburg. Und dann wollen wir auch mit dazu beitragen, dass Teil dieses Auftrages auch, dass Menschen Jesus nachfolgen können, wie das im Alltag konkret werden kann. Das ist das, was uns verbindet. Paulus schaut also auf seine Umstände und sagt, ja, das ist nicht schön, Gefängnis, Bedrängnis und Tod sind die Realitäten, die mich gerade umgeben. Das ist kein Grund zur Freude und das schwingt auch alles mit bei uns heute. Das kann man sich gut vorstellen, Einsamkeit, auch Angst vor dem Sterben oder die Angst vor Rezession. Und bei Paulus war es so, dass er seinen Fokus verändert hat und das kann uns heute auch helfen. Ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Das ist also das Ziel, der Tag Jesu Christi. Das wird nachher in Vers 10 nochmal wiederholt, wo es dann heißt, ihr seid erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Das ist das Ziel. Freude an dem, was Gott schon angefangen hat in mir und in dir. Gott hat in der Vergangenheit in euch gewirkt, liebe Philippa. Gott hat in der Vergangenheit in uns gewirkt, liebe FCG. Und Gott wird sein gutes Werk auch vollenden. Das heißt nicht, dass alles perfekt sein muss. Auch die Gemeinde, an die er hier diesen Brief schreibt in Philippi, war nicht perfekt. Wir können Kapitel 4 lesen von zwei Ladies, die sich miteinander im Clinch gelegen haben, die Streit hatten. Auch dort gab es ganz normale Probleme. Aber Paulus fokussiert seine Aufmerksamkeit nicht darauf, sondern er fokussiert seine Aufmerksamkeit auf die Souveränität Gottes. Aber was bedeutet eigentlich Souveränität Gottes? Kurz gesagt, Gott hat die Kontrolle. Das bedeutet es. Weil Gott souverän ist, tut er, was er möchte und er erreicht seine Ziele. Nichts kann Gott davon abhalten, seinen Willen auszuführen. Im Psalm 115, Vers 3 sagt es ganz deutlich, aber unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was ihm wohlgefällt. Gott wird von nichts außerhalb seiner selbst begrenzt. Egal, ob es die menschliche Sünde ist, ob es Rebellion oder der Mangel an Glauben ist und sogar dämonische Machenschaften können Gottes Souveränität nicht begrenzen. Das ist doch beruhigend. Die Umstände von Paulus sind furchtbar und Gott kommt darin zum Ziel. Wir werden uns das gleich noch weiter anschauen. Das bedeutet weiter, weil Gott souverän ist, bleibt alles unter seiner Kontrolle, selbst angesichts des Bösen und des Leides und der Ungerechtigkeit. Sogar Leid, Ungerechtigkeit und das Böse sind für Gott kein Hindernis, das zum Guten zu wenden. Wenn wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 23 reinschauen, da heißt es in der Rede von Petrus, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Also obwohl Gott niemals der Urheber oder die Quelle der Sünde ist, lässt er sie doch zu. Die Kreuzigung, das, was wir das letzte Wochenende gefeiert haben, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu, ist das beste Beispiel dafür. Die größte Ungerechtigkeit der Geschichte wurde von bösen Menschen begangen und doch geschah es nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung. Obwohl es schwer ist, Leid zu ertragen, kann die Gewissheit, dass Gott trotzdem souverän bleibt, ein großer Trost für uns sein. Er ist imstande, jeden Umstand zu gebrauchen, um für unser Wohl und seine Herrlichkeit zu wirken. Darin ist Paulus ganz entspannt. Hat er Freude und Zuversicht. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle in dieser Welt. Gott ist in Kontrolle in dieser Gemeinde. Und Gott ist in Kontrolle in meinem Leben. Äußerlich ist der Grund für Angst immer noch da. Okay, aber ich kann meine Wahrnehmung verändern. Ich kann meinen Blick aufheben auf Gott. Und sagen, ja, das stimmt alles, aber Gott ist souverän. Und er kommt mit mir und mit dir an sein Ziel. Paulus hat also die Vergangenheit und die Gegenwart, aber auch die Zukunft der Gemeinde im Blick. Ab Vers 9 heißt es dann, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Paulus betet dann also, dass eure Liebe noch reicher werde an Erkenntnis, damit ihr noch lauter und unanstößiger seid für den Tag Christi. Also er schaut darauf, dass in der Zukunft etwas liegt, nämlich dass dort es um die Ehre Gottes geht. Und darum geht es im Leben von uns Nachfolgern. Im Epheserbrief drückt Paulus das etwas anders aus. Da sagt er, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und hier ist ein großer Unterschied zu den Christen heute und Paulus und vielen Christen damals. Wir leben heute stark in der Gegenwart. Paulus lebt aber schon in der Perspektive von diesem Tag Christi. Heute ist nur ein Weg dahin, zu diesem Ziel. Der Sänger Samuel Hafs hat das in seinem Lied, das Privileg zu sein, wunderbar auf den Punkt gebracht. Da heißt es, legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn. Macht dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Das ist genau das, was Paulus lebt. Das ist das, was wir uns immer wieder neu vor Augen halten müssen. Der Blick auf die ewige Perspektive. Wie würden wir unser Leben ändern, wenn wir diese Perspektive miteinander hinbekommen? Wir, jeder Einzelne, der zur Gemeinde gehört, der zu Jesus gehört, soll zur Ehre und zum Lob Gottes leben. Und der hat das in euch angefangen und er wird es auch zu seinem Ziel führen. Da kann es dann vielleicht schon mal sein, dass man einen Karriereschritt nicht geht, weil die Familie wichtiger ist und man auf 1.000 Euro im Monat vielleicht verzichtet. Einfach, weil es dran ist, eben in der Perspektive der Ewigkeit. Heute wäre es vielleicht sinnvoller, diesen Schritt zu gehen. Oder dass man als Mutter oder Vater mal die Arbeit beiseite legt und sich im Moment die Frage stellt, was ist jetzt im Moment dran aus der Perspektive Ewigkeit? Welcher Dienst der Liebe meinen Kindern? Ich habe ein Bild aus dem Kampfsport gedacht. Beim Kampfsport gibt es Bruchtests, wenn man so ein Brett zerschlagen will. Ich habe mir sagen lassen, ich habe das selber nie ausprobiert, so ein Brett zu zerschlagen, aber ich habe mir sagen lassen, dass man einen Punkt anvisiert, der hinter dem Brett liegt. Wenn hier also gewissermaßen das Brett ist, das ich zerschlagen will, fokussiere ich einen Punkt, der 5 bis 10 Zentimeter hinter dem Brett liegt, also der hindurchzieht. Das ist das, was Paulus hier meint. Die Gegenwart ist gewissermaßen das Brett. Und wenn ich nur darauf schaue, dann werde ich das nicht, da werde ich das nicht schaffen. Ich will mich auf einen Punkt konzentrieren, der 5 bis 10 Zentimeter dahinter liegt. Und das ist das, was Paulus tut. Er schaut auf den Blick dahinter, auf den Tag Christi. Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade in dieser Corona-Zeit. Es ist eine berechtigte Frage, vielleicht ist jetzt schon Endzeit? Und sind das die Zeichen dafür? Sind das die Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommt und so weiter und so fort? Ist egal. Wir schauen auf den Punkt, der dahinter ist. Es wird einen Tag geben, wo wir mit Christus verbunden sind, wo es den Tag Christi gibt. Daraufhin leben wir. Alles andere ist nur Weg dahin. Und dann entfaltet Paulus das in einem zweiten Teil, in den Versen 12 bis 26 nochmal, was das ganz konkret bedeutet. Da sagt er in Vers 12, ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Er sagt gewissermaßen, jetzt dürft ihr auch mal in meine aktuelle Situation hineinschauen. Eigentlich hatte er falsche Anschuldigungen, Gewalttätigkeiten zu ertragen. Er war gefoltert worden und lag in Ketten. Und seine Antwort könnte sein wie bei Goethe in seinem Faust: Da stehe ich nun, ich armer Tropf, und bin so kluge als wie zuvor. Aber Paulus sagt, nein, das ist nicht meine Antwort. Sondern er sagt, all das, was mir hier passiert, dient dem Evangelium. Das ist sogar noch gut. Wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen, sagt er. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Paulus sagt hier gewissermaßen, Leute, dass es mir so schlecht geht, ist meinem Anliegen entsprechend sogar richtig gut. Ich bin jeden Tag an einen römischen Elitesoldaten angekettet, der mich bewachen muss. Die Prätorianer, das waren 10.000 handverlesene römische Soldaten. Und einer von denen musste immer dann einfach auf Paulus aufpassen. Und ich stelle mir das so vor, dass Paulus sagt, wartet ab, Leute. Irgendwann habe ich euch alle durch. Und dann habt ihr alle etwas von Jesus gehört. Dass ich hier sitze, das hat jeder mitgekriegt von den Soldaten, dass ich hier für Jesus sitze. Und er hat ihn garantiert gepredigt. Er hat jede Chance genutzt, um diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Widerstand, Verfolgung hat dem Evangelium gedient. Das ist von Anfang an so gewesen. Auch in der Apostelgeschichte wird das an einigen Stellen berichtet. In Apostelgeschichte 4 beginnt das, dass der Hohe Rat sagt, so, ihr dürft jetzt nicht mehr die frohe Botschaft weitersagen. Und die Jünger sagen, das werden wir auf jeden Fall weiter tun. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. In Apostelgeschichte 7, da wird Stephanus gesteinigt und die frohe Botschaft verbreitet sich trotzdem weiter. Und auch Paulus ist hier ein Vorbild. Er sagt, die meisten Brüder und Schwestern in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Das, ihr Lieben, das ist etwas, was uns hoffentlich prägt. Wenn wir auf Paulus schauen, dass wir sagen, okay, wenn es bei Paulus funktioniert, wie das damals die Gemeinde in Philippi auch hören sollte, die Leute, die um ihn herum waren, das hat dem Evangelium gedient, das hat ihnen noch Mut gegeben, noch mehr, noch kühner, das Wort Gottes zu reden. Das ist bei späteren Verfolgungen in der Kirchengeschichte auch immer so gewesen. Der ganz bekannte Satz aus der alten Kirche, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Diese berühmten Worte, die kommen vom Kirchenvater Tertullian. Und die sind später häufig von Augustinus und auch von den Reformatoren wiederholt worden. Tertullian hat das den römischen Herrschern entgegengehalten, dass die Verfolgung die Kirche nur vergrößert hat. Er hat gesagt, wir werden doch mehr, je öfter ihr uns niedermäht. Wir werden doch mehr, je öfter ihr uns niedermäht. Ihr könnt uns töten, ihr könnt uns in die Arenen führen, ihr könnt uns das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und das ist das, was Paulus gelebt hat. Das ist das, was Vorbild war. Worin er Vorbild war. Liebe Gemeinde, wenn wir nur für die Gegenwart leben, nur für unser irdisches Leben, dann macht das keinen Sinn, was Paulus hier sagt. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, wenn es keinen Tag Jesu Christi gibt, dann macht das alles keinen Sinn. Dann kann man sich besser wegducken. Dann kann man besser den Mund halten und hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Aber wenn Paulus recht hat, dann lebe ich zwar in der Gegenwart, aber ich lebe für die Ewigkeit. Wir müssen dann auch nicht irgendwann in der Zukunft einmal darauf vertrauen und hoffen, dass Gott uns irgendwie mirakulös, ganz zauberhaft irgendwie beruft, dass wir irgendwann mal irgendjemandem etwas Tolles sagen dürfen, wenn es uns ganz super gut geht. Dann dürfen wir die frohe Botschaft weitersagen, sondern jetzt, heute. Paulus nutzt diese Situation, die wirklich nicht gut ist, und er sagt, es dient dem Evangelium. Paulus hat jede Chance genutzt. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, ist eben eine unaufhaltsame Kraft. Es ist im positiven Sinne ansteckend. Da muss man ja aufpassen, in den aktuellen Tagen diese Bilder zu benutzen. Aber es ist nicht eine Ansteckung zur Krankheit hin, sondern im allumfassenden Sinne eine Ansteckung zum Heil, zur Gesundheit, zur Beziehung, wirklich Mensch zu werden in der Beziehung zu Gott. Paulus hat sich nicht abhalten lassen von Folter, Haft und Tod. Was kann dich und was kann mich eigentlich noch hindern? Die Angst vor gesellschaftlicher Isolation, dass Leute über uns lachen und sagen, ja, mit den Frommen wollen wir nichts zu tun haben. Die Angst vor Ablehnung. Was kann uns eigentlich noch abhalten, wenn, Paulus unser Vorbild wird. Dann geht es weiter in Vers 15 bis 18. So nach dem Motto, egal wie, die frohe Botschaft bleibt eine frohe Botschaft, auch wenn da Leute falsche Motive haben. Er sagt da wortwörtlich ab Vers 15, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit. So freue ich mich darüber. Wieder, Paulus bleibt ganz entspannt und er freut sich. Die frohe Botschaft darf auf alle Arten und Weisen rüberkommen. Was er hier sagt, ist nicht, dass an dem Inhalt etwas abzuschneiden ist oder hinzuzufügen ist. Das würde Paulus niemals sagen. Er hat an anderer Stelle im Galaterbrief hat er gesagt, wenn jemand da etwas hinzutut oder wegtut, der sei verflucht. Auch die Methode ist hier nicht gemeint. Es ist zum Beispiel nicht in Ordnung, dass man mit dem Schwert Menschen bekehrt, wie das die Inquisitoren getan haben. Die Inquisition ist keine legitime Evangelisationsmethode. Sie ist kaltes Machtinstrument gewesen. Was Paulus hier andeutet, ist, dass es falsche Motive gab. Dass Menschen eine falsche Herzenshaltung hatten, aber diese frohe Botschaft rübergebracht haben. Und damit haben sie versucht, zwar ihm Trübsal, das ist das, was Luther hier übersetzt, was hier benutzt im Urtext, ist Bedrängnis oder Drangsal. Sie wollen ihn gewissermaßen Paulus das Leben schwer machen, das Leben zerquetschen. Das ist so das, was Paulus hier sagt. Aber Paulus sagt, ich lasse es nicht mit mir machen. Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, so freue ich mich darüber. Ich freue mich und das lasse ich mir nicht nehmen. Dann die Verse 19 bis 26, wo Paulus dann ab Vers 18 auch sagt, 18c, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Da blickt er wieder hinaus in die Zukunft. Vers 19 dann, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch eure Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Das heißt also, in der Zukunft vertraue ich darauf, liebe Gemeinde in Philippi, dass ihr weiter für mich betet und dass der Heilige Geist mir Kraft gibt. Und dann Vers 20, wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus sagt hier, über den körperlichen Tod mache ich mir eigentlich keine Sorgen mehr. Das Leben ist eine Frage von der Verbundenheit mit Jesus. Es ist nicht die Frage von körperlichem Leben oder Sterben. Vers 22 geht es dann weiter. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben oder bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Paulus hat verstanden, Verbindung zu Christus, das ist Leben. Seine Nachtoderwartung war also, ich werde bei Christus sein, was auch viel besser wäre. Aber wenn es sein muss, bleibe ich auch bei euch, um noch weitere Frucht zu bringen. Er war auch an diesem Punkt voller Freude. Es wird gut werden. So oder so, ob ich sterbe oder ob ich nicht sterbe. Und bei euch bleibe. Bei euch, damit meint er die Christen, um die er sich kümmert. Unter anderem die Gemeinde in Philippi. Paulus weiß, Leben ist Verbindung mit Jesus Christus. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Paulus lebt also in schwierigen Umständen. Das können wir hier schon am Anfang des Philipperbriefes gut erkennen. Und wir können uns ihn vielleicht zum Vorbild nehmen. Die Umstände sind ganz bestimmt anders, Gott sei Dank. Unsere Umstände sind nicht so, dass wir im Gefängnis sitzen müssen. Aber wir können uns von ihm vielleicht abschauen, was es bedeutet, diese Änderung in der Wahrnehmung. Unsere Gegenwart ist nicht alles. egal wie die Umstände sind. Wir haben ein Ziel und das ist Jesus Christus, die Verbundenheit mit ihm auf ewig hin. Mein Leben im Hier und Jetzt ist schon von Freude bestimmt, Freude an dieser Beziehung zu Jesus. Und diese Freude, die soll mein Leben bestimmen. Wie er das ja gerade so schön, wie ich das so vorgelesen habe, ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, mich zu freuen an meinem Gott. Egal wie die Umstände werden. Ob ich sterben werde oder ob ich nicht sterben werde. Ob ich vielleicht nochmal wieder Schiffbruch erleide, ob ich nochmal wieder gefoltert werde, ob ich nochmal wieder in Gefangenschaft komme. Ich werde mich weiter freuen. Er ist dort unnachgiebig. Unnachgiebig in seiner Freude. Ich werde nicht zurückweichen. Von den Umständen werde ich mir meine Freude an Gott nicht nehmen lassen. Und wenn ich euch einen Vers aus dem Philipperbrief schon mal zum Abschluss hier vorwegnehmen darf, über den wir später noch intensiver in einer Predigt sprechen werden. Philipper 4, Vers 7, da sagt Paulus diesen ganz bekannten Satz: Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Da sagt er nicht als guten Rat, so nach dem Motto, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen, sondern hier ist der Imperativ, die Befehlsform: Freut dich. Freut dich nicht an den Umständen. Die Umstände sind vielleicht nicht so gut. Freu dich im Herrn, immer, immer, stets, jederzeit, wortwörtlich hier. Auch also in dieser Zeit, in der Zeit der Krise, die uns und in unserem Land vielen Menschen Angst macht. Und ich hoffe und bete, dass wir miteinander es immer wieder hinbekommen, dass wir unsere Wahrnehmung erweitern. Also sagen, ja, die Realität sieht so aus, aber es gibt noch eine andere Realität. Wir schauen auf Christus. Und leben in dieser Verbundenheit mit ihm. Leben aus der Freude, aus der Beziehung zu Gott, egal wie die Umstände sind. Dass wir das miteinander leben und glauben können. Dass wir miteinander im Geist verbunden sind. Auch wenn wir uns jetzt körperlich nicht sehen können. Ehrlich gesagt, ich sitze hier am Freitagnachmittag und ihr seht das erst am Sonntagvormittag. Ich denke aber jetzt schon an euch. Und ihr denkt an mich. Und ihr denken miteinander als Gemeinde füreinander. Beten füreinander. Gehen miteinander durch diese Zeit. Wollen dabei die Menschen, denen es nicht gut geht, nicht vergessen. Wollen an unsere Nachbarn denken, wollen an unsere Stadt denken, wollen an unsere Regierung denken, für sie beten. Das ist etwas sehr Aktives, etwas sehr Radikales. Es ist nicht Fatalismus, sondern wir haben etwas sehr Mächtiges in unserer Hand als Christen, dass wir beten können, dass wir unsere Hände falten können und sagen, Gott, greif du ein. Wir sind nicht hilflos. Wir haben eine Freude, die ist ewig. So oder so, unser Leben ist in der Hand Gottes. Gott ist souverän und daraufhin wollen wir uns ausrichten. Lass mich noch zum Schluss beten. Jesus, wir danken dir, dass wir mit dir verbunden leben können. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Freude haben dürfen an der Beziehung zu dir, egal wie die Umstände sind. Da, wo wir Angst und Sorge spüren. Und ich bete, dass du uns miteinander immer wieder hilfst, dass wir unseren Blick von den Umständen zu dir hinwenden, dass wir eine weitere Perspektive bekommen und auf dich schauen. Und dass wir daraus Kraft bekommen, dass wir daraus Mut bekommen, dass wir Hoffnung bekommen und dass dadurch durch die Beziehung zu dir die Angst kleiner wird und weicht, dass wir damit umgehen können und dass wir Freude an dir erleben in unserem Alltag, auch jetzt in diesen herausfordernden Zeiten. Dazu gib du uns Gnade durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich wünsche euch, dass ihr immer wieder Mut bekommt, dass ihr trotzdem durchhaltet, auch wenn vielleicht die Kinder mal nerven, auch wenn man da kein Klopapier findet, dass ihr trotzdem fröhlich bleibt und dass ihr das Leben auch hier und da immer wieder genießen könnt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Gottes Segen für die kommende Woche. Tschüss.